So, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe wieder eine Reaktion dabei, und zwar geht es heute um das Video mit Gerald Hüther, wie du deine Selbstentwicklung in 3 Schritten startest. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das von morgen ist hier der Kanal. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal direkt rein.
Heute sind ja viele Leute davon überzeugt, dass sie anderen helfen können, dass die aus schwierigen Situationen dann auch wieder rausfinden, also aus solchen Verwicklungen, wo die stecken geblieben sind und nicht weiterkommen. Und die leiden ja dann auch sehr. Und dann versuchen sie dem zu helfen und glauben, sie könnten ihn verändern. Und das ist, glaube ich, der große Irrglaube. Man kann keinen anderen Menschen verändern, der kann sich nur selber verändern. Also wenn er verwickelt ist, kann ich den nicht entwickeln, sondern
Das ist immer so großartig. Ich mag ja Gerald Hüther total gerne. Diese Sprachgenauigkeit, wenn er verwickelt ist, sich entwickeln, und man kann anderen Menschen nicht helfen, sagt der Coach. Natürlich kann man sie unterstützen. Man kann Türen öffnen, man kann Angebote machen, man kann Ideen reinbringen, man kann Werkzeuge, man kann üben. Aber die Bereitschaft, das ist quasi auch, was die Autopoiesis-Forschung, Forschung der Autonomie lebender Systeme, also Menschen komplexer Individuen, komplexer Lebewesen, wie es ja auch sagt. Wir können niemanden zur Verhaltensänderung zwingen, sondern wir können sie immer nur einladen, ermutigen oder im Idealfall inspirieren. Und das ist auch schon wieder ein Zitat von Gerald Hüther. Vielleicht kleiner Einschub an der Seite. Ich hatte mal das Vergnügen, mich mit Gerald Hüther auf ein paar Kölsch zu treffen und mich einen Abend lang auszutauschen. Es war ganz wunderbar. Also von daher bin ich. Ja, biased, würde man sagen. Oh Gott, das ganze Denglisch, ne? Also so ein bisschen voreingenommen. Voreingenommen, das ist das Wort voreingenommen.
sondern der müsste sich selber entwickeln. Und da gibt es 3 Möglichkeiten. Also vielleicht die Voraussetzung erstmal ist, der wird das ja nicht machen, weil selbst im verwickelten Zustand
Da
ist ja
kommen die 3
wenigstens noch
Möglichkeiten.
einigermaßen Ordnung im Hirn. Man müsste einen triftigen Grund haben, dass man sich überhaupt entwickeln oder aus einer
Da
gegenwärtigen
ist auch immer ein
Situation
gewisser
verändern möchte.
Leidensdruck, würde ich
Und das wird man
sagen.
nur tun, wenn das Ergebnis dieser Veränderung positiver ist und attraktiver ist als das, was man jetzt hat.
Genau, also der Startpunkt ist tendenziell immer eher etwas leidend, nicht der gewünschte. Das ist ein bisschen umgangssprachlicher ausgedrückt. Und die Zielvision sollte positiver, angenehmer erreichbar sein. Beispielsweise durch ein smartes Ziel oder sowas.
Viele Menschen bleiben im Schlamm, im Sumpf stecken, weil sie da wenigstens wissen, hier kenne ich mich aus, hier kann mir nichts passieren, das ist sicher,
Über
macht
den
zwar keinen
Spaß
Spaß,
in der
aber
Hand, also
bevor ich jetzt hier
Traumhaft.
irgendwo rauskrabble und dabei ganz und gar untergehe, nehme ich es lieber so, wie es ist. Das ist dieser alte, wunderschöne Spruch, der Spatz in der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach.
Bims. So. Da könnte man meinen, wir wären eine Generation. Ah, die Sprüche werden auch nicht alt. Ja, aber das ist wirklich verrückt, ne? Also wie viel Leiden wir bereit sind, auf uns zu nehmen. Also der Horst, unser innerer Kritiker, das Ego, kann einem alles noch schönreden. Selbst das größte Leid scheint uns dann angenehmer oder als bessere Wahl als das Unbekannte.
Verändern kann man andere Menschen nicht, aber man kann ihnen helfen, in so einen Veränderungsprozess zu kommen. Und da gibt es 3 interessante Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, die wir da immer auch so schnell auf den Lippen haben. Es muss noch schlimmer kommen mit dir, damit du endlich zur Vernunft kommst. Das heißt, wir wünschen dem
Vernunft
anderen
kommt
eine schwere Krise.
unbedingt.
Ja, das ist auch manchmal so, dass man vor allen Dingen bei Situationen, wo Menschen in so
Also ich wünsche niemandem eine schwere Krise. Im Gegenteil. Als jemand, der selber die eine oder andere auch schwerere Krise in seinem Leben hat verwinden dürfen, das wünsche ich.
einen Zustand des Burnout kommst, wo überhaupt nichts mehr weitergeht, wo auch das ganze Lebenswerk sozusagen über ihnen zusammenfällt, dass sie dann in eine schwere Lebenskrise geraten. Wenn man sich dann aber anschaut, was dann daraus wird, dann muss man sagen, bei wahrscheinlich 90%, die rappeln sich wieder oder werden wiederhergestellt und dann machen die so weiter wie vorher. Nur noch
Werden
mehr möglichst.
wiederhergestellt und machen
Und ein
so
paar sind
weiter.
aber
Genau.
dabei.
Das ist das Krasse, ja, ne? Die laufen so schnell es geht im Hamsterrad, um was auch immer zu erreichen, wem auch immer etwas recht zu machen, brennen komplett aus, ruinieren quasi ihre Gesundheit, vielleicht nur temporär, vielleicht aber auch längerfristig, körperlich und auch psychisch und machen dann genau. Das ist das, ich sage, der Horst manchmal so ultra stark ist. Also was wir bereit sind zu erleiden und wir machen trotzdem nichts anders. Oh, es ist völlig, völlig crazy.
Liest man manchmal in der Zeitung, manchmal begegnet man auch mal so einem Typen. Die verändern da ganz grundsätzlich etwas in ihrem Leben. Das kann man schon fast gar nicht Veränderung nennen, weil das so tiefgreifend ist, fast wie eine Verwandlung. Also das ist dann der ehemalige Unternehmer, der durch eine schwere Lebenskrise durchgegangen ist und dann hat er sich entschlossen, irgendwo Bienenzüchter zu werden. Da merkt man, wie schwer das ist, so eine Entwicklung und so eine Veränderung in sich selbst zuzulassen und sie dann vielleicht selbst in die Hand zu nehmen. Das stellt ja alles in Frage, was dieser arme Unternehmer vorher hatte. Seine Freunde, seine Familie, sein Lebenszweck, sein Weltbild, all die vielen Jahre, die er vorher malucht hat, um dieses Unternehmen groß zu machen. Das musste er alles weg, nur um endlich aus diesen Verwicklungen rauszukommen und jetzt Bienenzüchter zu werden. Und das Komische ist, wenn man den dann fragt, sag mal, wie geht's dir denn jetzt? Sagt er, Wahnsinn, das war die beste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben hätte treffen können. Das war so furchtbar vorher. Und der hat's geschafft. Schwere Krise kann...
Das ist wirklich sowas, was es ganz oft gibt oder häufiger, als man so glaubt, wirklich, wo Menschen ihr Leben komplett umkrempeln, nochmal ganz was Neues machen. Und ich kenne, überlegen, ob ich irgendwie einen kenne, der sagte, dass er das mal bereut hätte. Also, wenn ich mich, um in der Gerhard-Hüther-Sprache jetzt hier zu bleiben, wenn ich mich entwickle in Richtung meiner Potenziale, in Richtung das, was mich innerlich wirklich antreibt, dann kann ich das auch gar nicht bereuen. Sondern dann ist es ja genau das, was ich sozusagen eigentlich lange Zeit untergebuttert habe und ignoriert habe.
Manchmal dazu führen, dass man die Kurve kriegt. Schöner ist das andere, was offenbar auch geht, aber auch nicht immer so wahrgenommen werden kann. Ich nenne das gerne Sternstunde. Es kann einem eben passieren, dass man ganz normal sein Leben führt, glaubt, es sei alles in Ordnung, ist auch einigermaßen erfolgreich und erwartet auch nicht mehr viel vom Leben, als dass es so weitergeht und dann kommt man in eine Situation, wo man etwas erlebt, was einem einen inneren Schauer einjagt, wo man auf die Knie fällt, wo man plötzlich feststellt, hey, da gibt's noch was. Also da gibt's noch etwas, was ich noch gar nicht gelebt habe. Da gibt es Sinnlichkeit, da gibt es Lebendigkeit, da gibt es diese ganze unbändige Entdeckerfreude und diese Gestaltungslust. Und das ist alles in mir futsch gegangen, weil ich hier in diesem Hamsterrad mich die ganze Zeit bewegt habe. Das kann einem passieren. Im Kino, im Film kann das machen. Ne? Bei 99 Leuten nicht, aber einer sitzt da, den hat's erwischt. Ein Buch kann es auch machen, Konzert, Kunst, Theater, oft Natur. Also man geht in die Natur und plötzlich merkt man diese Lebendigkeit. Und dann steht man von so einer alten Eiche und dann fällt man auf die Knie und dann kann es passieren, dass es einen wirklich tiefgreifend erschüttert. Und das braucht es, glaube ich. Das ist, vielleicht Erschütterung ist gar nicht das schöne Wort dafür. Berührung heißt das richtige Wort. Mhm. Es ist so berührend. Oft gibt es auch berührende Begegnungen mit anderen Menschen. Und zwar solchen, die da schon auf der anderen Seite angekommen sind. Und wenn man so etwas Berührendes erlebt, kommt man ja wieder in Berührung mit dem, was man da vorher so tapfer unterdrückt hat und was in der Welt des Funktionierens nicht leben durfte. Und was.
Ah, das ist natürlich wunderbar, ne? Also das, ich dachte gerade so eine Sternstunde, was meint der mit Sternstunde? Und ja, das ist, wenn das Leben passiert, also wenn du wirklich in Berührung kommst, er hat das so schön gesagt, mit der Berührung, also wenn du in Berührung kommst mit dem, was das Leben ist und was das Leben ausmacht. Also wenn auf einmal eine Sinnhaftigkeit entsteht, eine Berührung entsteht in dir, die alles, an was du vielleicht geglaubt hast, was du verfolgt hast, so ein bisschen in Frage stellt und du dahingehend bereit bist, dein Leben umzugestalten. Ja. Und das kann natürlich auch nur passieren, wenn du, und das ist der Punkt, den er hier auch noch gesagt hat, wenn du vorher quasi eigentlich in Anführungszeichen ein falsches Leben geführt hast, also etwas unterdrückt hast, was eigentlich schon da war, was aber keinen Raum hatte, sich zu entfalten.
Man schon als Kind eingewickelt hat, seine lebendigen Bedürfnisse, sein Gefühl für den eigenen Körper. Wenn das plötzlich wieder gespürt werden kann, dann gibt es ein paar Leute, auch wieder von 102, die sagen, ich mache jetzt so weiter. Die kommen aus dem Kino raus und sagen Schluss. Und auch da wieder, die müssen alles ändern. Die sind verwandelt. Die sind andere Menschen als vorher. Und auch hier, wenn man sie fragt, wie geht's dir, sagen die, noch nie war ich so glücklich. Ich bin so froh, dass ich die Kurve gekriegt habe. Die haben dann manchmal kein Geld mehr und die leben ein Leben, wo andere sagen, oh Gott, das möchte ich lieber nicht. Aber die sind total happy.
Das ist jetzt sowieso sowas. ist ja dann immer viele sagen, boah, so könnte ich nicht leben. Könnte ich nicht leben. Und ich denke so, ja, also so, so ist ja normal nicht leben. Und könnte ich normal definieren, und das ist aber sicherlich was, was du aus meinen anderen Folgen schon hörst, deswegen gehe ich da gar nicht rein, aber so dieses, das Gute ist, wir müssen nicht das Leben der anderen leben und die anderen nicht unser Leben. Deswegen haben wir ja diese Freiheit, Gott sei Dank, uns auch anders entscheiden zu können.
Okay. So, und das ist aber auch eine seltene Spezies. Kann man ja auch nicht gesellschaftlich arrangieren, und man kann es auch nicht allen wünschen, dass sie da in so eine schwere Krise kommen. Und dass sich so etwas eignet, das ist ja praktisch fast etwas, was einem geschenkt wird. Kann man nicht organisieren. Deshalb ist es interessant, dass es noch eine dritte Möglichkeit gibt, und die ist relativ einfach. Die könnte im Grunde genommen jeder einfach für sich entdecken. Und das ist, dass man einfach versucht, ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Also einfach nur in dem, was man so alles tut, darauf zu achten, dass man das, was man tut, auch, dass einem das gut tut. Also beim Essen zum Beispiel. Muss ja nicht gleich die ganze Weltrevolution sein. Also schon mal beim Essen könnte ich aufpassen, dass ich nichts esse, was mir nicht gut tut. Nicht mit Leuten, die mir nicht gut tun. An Orten, also auf der Straße.
Super Punkt. Selbstfürsorge, Selbstliebe, sich selber kümmern. Und jetzt benutzt hier der Gerald, wir haben uns geduzt, deswegen bleibe ich jetzt ja auch beim Du, benutzt der Gerald das Guttun. Und wir übersetzen allerdings manchmal Guttun falsch. Also manchmal so dieses, oh, tut mir einfach gut, jetzt eine Tüte Gummibärchen zu essen. Oder es tut mir einfach gut, jetzt eine Pizza zu essen. Es tut mir einfach gut, mich mit meinen Freunden am Wochenende zu betrinken. Ich möchte nichts von diesen Beispielen quasi schlecht machen. Aber es gibt sozusagen eine Unterscheidung zwischen, was mir mein Geist, also mein Horst, mein Ego, kurzfristig einredet, was mir gut tut, oder was mir mittel- und langfristig wirklich gut tut, im Sinne, was heilsam ist, was lebensfördernd ist und nicht schädlich, ne? Zu viel Zucker, Alkohol, Nervengift. So. Und ich esse auch keine Süßigkeiten und trinke auch ein Bier und so. Aber ne, so von wegen, und da dürfen wir halt noch wachsamer werden, da dürfen wir noch bewusster werden, wirklich mitzukriegen, was ist gut, und da den guten Weg zu finden zwischen völliger Abstinenz oder sich zu kasteien und wirklich zu gucken, was tut mir wirklich gut. Aber das Ganze fängt immer bei einem selber an. Punkt.
Straße oder irgendwo. Muss ich doch nicht, kann ich doch einfach anders machen. Kann ich mir so arrangieren, dass es mir gut tut. Medienkonsum will ich jetzt gar nicht lange ausführen, aber da weiß ja jeder, was damit gemeint ist. Muss ich doch nicht zwanghaft jedes Mal dieses Zeug mir da alles angucken, und kann ich auch einfach sagen, abschalten, mache ich mal jetzt heute nicht. Mit dem Ergebnis, dass man sich wieder als Gestalter seines eigenen Lebens erleben darf in so einer Situation, wenn man anfängt, liebevoll mit sich selbst umzugehen. Gleichzeitig verbindet man sich ja jetzt mit seinen eigenen Bedürfnissen. Ich mache ja nur etwas, was in mir auch danach ruft, gemacht zu werden. Das heißt, ich muss auch in mich hineinhorchen und muss mich fragen,
ganz
wenn ich...
Ganz wichtiger Call hier, ganz wichtig, ne? Ich höre in mich rein und ich folge meinem inneren Ruf. Ich folge sozusagen, und damit meint er nicht der Stimme im Kopf, die dich irgendwelchen Verlockungen hinterherjagen lässt, dem schnellen Auto, dem noch besser bezahlten Job und solche Geschichten, sondern das, was aus in dir, was wir ja unterdrückt haben so lange Zeit, dieser Stimme zu folgen, die befriedigt dann deine Bedürfnisse.
Liebevoll mit mir selbst umgehen möchte, was dafür verwickelte und unterdrückte Bedürfnisse in mir sind, die danach rufen, erlöst zu werden. Also bekomme ich eine Sensibilität für meine eigenen Bedürfnisse, suche danach, dass ich die dann auch stillen kann, und natürlich spüre ich meinen Körper endlich auch wieder. Also diese ganzen Prozesse, die im Körper sich abspielen und die ich bisher gar nicht mehr wahrgenommen habe, kommen mir plötzlich wieder zu Bewusstsein, und ich kann dann auch was dafür tun. Ich lasse meinen Körper nicht mehr allein, wenn das da irgendwo ruft und er meine Hilfe braucht. Das hört sich ja ganz komisch an. Aber das bedeutet, dass ich auf die Signale aus meinem Körper achte und sorgsam mit diesem Körper umgehe, damit er möglichst lange auch mir erhalten bleibt und gesund bleibt. Wenn man also anfängt...
Sorgsam ist hier übrigens vielleicht auch das viel bessere Wort als gut, ne, wo er vorhin von gut gesprochen hat. Ich gehe sorgsam mit meinem Körper und meinem Geist um.
liebevoll mit sich selbst umzugehen, verbindet man sich ja gewissermaßen wieder mit seinen beiden Grundbedürfnissen. Damit löst man sich aus der Verwicklung, in die die beiden vorher geraten waren. Und man ist dann auch kein Bedürftiger mehr, der ständig was von anderen haben muss und sich selbst auch dauernd unter Druck setzen muss und der dann auch gehetzt durch die Gegend jagt, getrieben fast. Sondern man ist jemand, der in sich ruht, der weiß, dass er bei sich selbst zu Hause ist, der diese innere Kraft hat, dann nicht irgendwas von anderen haben zu wollen, sondern auch anderen was zu verschenken. Ein sehr schönes Gefühl, dass man nicht immer zu was kriegen muss, also Anerkennung, Bewunderung, irgendwelche anderen Dinge von anderen Menschen, sondern dass man was verschenken kann. Das hat wahrscheinlich was mit der Position eines Liebenden zu tun. Und dann ist man auch liebevoller.
Ach, geht mir das Herz auf, dieses zu erkennen und nicht auf einer kognitiven Ebene zu erkennen, denn es hat nichts mit Denken zu tun, sondern das zu erkennen und zu fühlen, dass es genau so ist. Sich im Reinen zu sein und dadurch wieder Kapazitäten zu haben, Herz zu öffnen und Liebe zu senden und nicht bedürftig zu sein, um immer etwas von anderen haben zu wollen. Wunderbar.
Zu anderen Leuten, wenn es einem so geht. Und wenn man liebevoller auch zu anderen Menschen ist, ist man wohl auch immer liebevoller zu anderen Lebewesen. Und zur Natur. Ja. Sodass das einfach dann eine Verwandlung eines Menschen ist, die dazu führt, dass der in einer Welt leben kann, die tatsächlich nachhaltig ist. Die uns Menschen auch gerechter wird. Weil sie uns hilft, die in uns angelegten Potenziale, also diese Talente und Begabungen, wirklich zur Entfaltung zu bringen. Und damit sind wir wieder im Einklang mit dem Lebendigen. Weil das ist für einen Biologen wie mich sehr interessant. Weil das Lebendige, dem geht's ja auch um nichts anderes als um Entfaltung. Also man könnte sagen, das ganze Leben, alles, was lebt, ist in einem ständigen Prozess, in dem etwas zur Entfaltung kommt, was vorher noch nicht sichtbar gewesen ist, aber angelegt war als Möglichkeit. Schon in der ersten Zelle, die auf diesem Planeten entstanden ist, war das als Möglichkeit angelegt, dass wir da als Vielzeller entstehen und dass unter den Vielzellern dann auch irgendwie was gefunden werden musste, dass die sowas wie ein Nervensystem bekommen und dann haben die sich auch fortbewegt, weil es natürlich günstiger war und dann hatten die auch einen Teil, der vorne war und da hat sich diese Nervenzellansammlung gebildet, die wir heute Gehirn nennen und natürlich war das blöd, wenn das alles von genetischen Programmen gelenkt worden ist und deshalb sind diese genetischen Programme dann auch so weit geöffnet worden, dass da lernfähige Gehirne entstanden sind und diese lernfähigen Gehirne konnten dann sowas ausbilden wie Bewusstsein. Ja, so weit sind wir jetzt gekommen und jetzt müssten
Das ist ein spannender Punkt. Nicht wirklich ein spannender Punkt, gerade so dieses ja, Potenziale, alles angelegt, alles kann sich entwickeln in der Welt der Quanten und so. Aber dann auch die Entwicklung des Gehirns hin auch zu einem lernfähigen Organ. Und ich würde gerne nochmal in Austausch kommen mit dem Gerald darüber, über die Idee Bewusstsein und Entwicklung von Bewusstsein, aber das ist ein anderer Punkt, aber den Punkt, den ich hier gerade so spannend finde, ist halt dieses, dass wir uns von einer genetischen Instinktprogrammierung wegentwickeln konnten hin zu einem lernfähigen Wesen. Diese Kompetenz ist so immens wichtig, die aber oftmals, und nämlich genau die unserem Überlebenssystem, von unserem Ego, torpediert wird. Da drin festhält, dem, was wir eigentlich auf gut Deutsch gesagt Kacke finden.
Wenn wir nur noch diesen letzten Schritt schaffen, nämlich dass wir auch verstehen, dass uns das Leben hervorgebracht hat, nicht zum Jux oder so, sondern dass wir diesem Umstand, dass wir entstanden sind, diesem riesigen Entfaltungsprozess verdanken, der wohl immer in dieser Weise stattfindet und wo irgendwie auch mal eine Spezies rauskommen muss, oder wo jede einzelne Spezies, uns eingeschlossen, am Ende in diesem großen Prozess eingebunden ist und damit wäre für uns plötzlich etwas Sinnhaftes als Menschen, was am Horizont erscheinen würde. Und das heißt, wir könnten uns als diejenigen verstehen, die Verantwortung dafür übernehmen, dass das Leben lebendig bleiben kann, dass diese Entfaltung, dieser natürliche Entfaltungsprozess des Lebendigen nicht dauernd blockiert, unterbrochen oder gestört wird, sondern dass wir den, so gut es nur irgendwie geht, begünstigen und befördern. Und damit wären wir wieder im Einklang mit dem Leben, mit der Natur. Und das würde dann sehr zwangsläufig dazu führen, dass wir auch gesünder werden, in jeder Hinsicht. Auch im Kopf.
Auch im Kopf. Wichtiger Zusatz hier am Ende. Erinnert mich so ein bisschen taoistisch. Wuwei. Lass die Natur mal machen oder tun, ohne zu tun. Dass, wenn wir uns einmischen, wir die natürliche Ordnung ein bisschen stören, vielleicht aber auch gerade in eine ganz andere Richtung gemeint. Ich den Punkt viel schöner mit der friedlichen Koexistenz oder auch den Weitblick über die menschliche Spezies hinaus. Ja, schöne 12 Minuten. Schöne Aspekte, wie gesagt, gerade sprachlich finde ich es immer sehr angenehm und sehr gemütlich und sehr schön. Kann ich eine absolute Empfehlung aussprechen. Und ja, wenn du die Chance hast, den Vortrag anzuhören von Gerald Hüther, finde ich immer wieder großartig. Von daher, ja, ich hoffe, dir hat es gefallen, meine kleine Reaction auf das Video von Gerald Hüther. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und ich bin raus für heute. Ciao, ciao.